Kapitel 22 im 4. Mose sind wir. Da heißt es in Vers 1: Und die Söhne Israel brachen auf und lagerten sich in den Ebenen Moabs jenseits des Jordan bei Jericho. Israel ist jetzt auf dem Vormarsch Richtung verheißenes Land mit Hilfe des Herrn. Sie haben schon einzelne Völker geschlagen dort im Grenzgebiet und jetzt sind sie an der Grenze zu Moab. Und der König von Moab bekommt es mit der Angst zu tun. Vers 2: Und Balak, der Sohn Zippors, sah alles, was Israel den Amoritern angetan hatte, und Moab fürchtete sich sehr vor dem Volk, weil es so groß war und es graute Moab vor den Söhnen Israel. Und Moab sagte zu den Ältesten von Midian, die Midianiter waren so ein Badenvolk, ein Nomadenvolk will ich sagen. Die waren ein Nomadenvolk und die haben zu der Zeit gerade unter dem Volk der Moabiter gelebt. Deswegen werden wir die im Laufe dieser nächsten Kapitel öfter zu zweit sehen, wo einmal die erwähnt werden und dann die anderen. Moab sagte zu den Ältesten von Midian, jetzt wird dieser Haufen unser ganzes Land ringsum abfressen, wie das Rind das Grüne des Feldes abfrisst. Balak aber, der Sohn des Zippors, war zu jener Zeit König von Moab. Also sie hatten Angst, die Moabiter. War eigentlich unbegründet, wie so oft, wenn wir Angst haben, ist eigentlich unbegründet. Weil aus 5. Mose, Kapitel 2, wissen wir, dass Gott seinem Volk ganz spezifisch gesagt hat, dass sie die Moabiter in Ruhe lassen sollen. Die waren verwandt mit dem Volk Israel. Moabiter waren die Nachkommen Lots, des Neffen Abrahams. Gott hat gesagt, lass sie in Ruhe. Also unbegründete Angst. Aber trotzdem Vers 5. Und er sandte Boten zu Bileam, dem Sohn Beors, nach Petor, das am Strom liegt, das heißt am Euphrat, in das Land der Söhne von Ammo, um ihn zu rufen. Und er ließ ihm sagen, siehe, ein Volk ist aus Ägypten ausgezogen, siehe, es bedeckt die Fläche des Landes. Und es liegt mir gegenüber. Und nun komm doch, verfluche mir dieses Volk. Interessant, irgendwoher wusste der Balak, der König der Moabiter, dass die Stärke Israels geistliche Wurzeln hatte. Dass es der Herr war, der für sie gekämpft hat, der ihnen die Anweisungen gegeben hat, der sie im Kampf unterstützt hat. Wir werden das noch später sehen im Buch Josua, wo sie das Land einnehmen, wo einmal die Sonne stillsteht, sodass sie weiterkämpfen können. Ein anderes Mal lässt der Herr große Hagelsteine vom Himmel fallen und es heißt dort, dass die, die durch die Hagelsteine umgekommen sind, dass es mehr waren, als die durchs Schwert getötet wurden von den Feinden Israels. Also Gott hat für sein Volk gekämpft. Und Balak, er wusste das irgendwie, dass es ein geistlicher Kampf war. Und er wollte dieses Volk Israel jetzt geistlich lähmen, damit sie geistlich nicht mehr erfolgreich waren, dass sie nicht erfolgreich bestehen konnten im Kampf. Und deswegen schickt er eine Delegation zu diesem Bileam, um Israel zu verfluchen. Moabiter waren Götzendiener, die waren abergläubisch, waren in okkulte Praktiken verwickelt, wie all diese heidnischen, kananitischen Völker. Und es ist typisch für heidnische Religionen, dass die Menschen versuchen, die Götter zu kontrollieren und sie dazu zu bringen, dass die Götter tun, was die Menschen wollen. Und die haben mit denen gehandelt. Die haben gesagt, oh, um den Gott gütig zu stimmen, dann macht er das. Und sind bis zu Extremen gegangen, haben ihre Kinder geopfert, um die Götter wohlgesinnt zu stimmen. Und das ist noch immer so ein Zeichen von falscher Religion und von falschen Lehren. Es ist immer ein Zeichen, wenn Menschen versuchen, Gott zu dirigieren oder Gott herumzukommandieren. Na, Leute, die Mantras verwenden oder Beschwörungen, dass sie die Götter irgendwie lenken können. Oder auch dieses Name it und Claim it. Diese Leute sagen, wenn du nur Glauben hast im Namen Jesu, dann kannst du beanspruchen, was immer du willst. Ein Ferrari und den Cadillac und die Villa und Gott muss es dir geben. Und versuchen, Gott rumzukommandieren. Also auch heute noch. Aber natürlich die den Herrn ehrlich suchen und die ehrlich nach dem Herrn fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das sind die wahren Nachfolger von ihm. Und ganz natürlich kann man nur Götzen rumdirigieren. Götzen, die von Menschen gemacht sind, die immer von Menschen erdacht wurden. Und die Menschen haben sie ja dazu erschaffen, dass sie ihnen dienen. Das ist der ganze Grund, warum es Götzen gibt. oder Götter, die wir uns selbst schnitzen, um die Sinnlosigkeit des Lebens zu ertragen, um Gewissen zu beruhigen, um den Lebensstil zu rechtfertigen. Schnitzen Sie sich Götzen zurecht. Damals haben Sie es wirklich geschnitzt, heute sagen Sie einfach, okay, ich lebe für Geld oder ich lebe für Spaß. Deswegen ist alles gerechtfertigt, was ich mache, weil das ist mein Gott. Aber mit dem lebendigen Gott geht das natürlich nicht. Den kann man nicht herumdirigieren. Ein Schöpfer, mit dem können Sie das nicht machen. Aber dieser Bileam war ein interessanter Typ hier. Der hatte einen Ruf, ein guter Dirigent von Gott zu sein. Wenn du segnest, der ist gesegnet, und wenn du fluchst, der ist verflucht. Das können sie mit den Götzen machen, aber nicht mit dem lebendigen Gott, dem Schöpfer der Himmel und der Erde. Bileam wird später sagen, wie soll ich fluchen, wenn Gott nicht verflucht? Und wie verwünschen, wen Gott oder wenn der Herr nicht verwünscht hat? Er hat gesegnet und ich kann es nicht wenden. Das ist der lebendige Gott, Gott der Bibel, der souverän ist, der nicht von Menschen rumkommandiert wird und rumdirigiert wird, sondern der von uns Menschen verlangt, dass wir uns ihm unterordnen und dass wir ihm nachfolgen. Und ja, er ist souverän. Interessanter Typ, dieser Bileam, ein schräger Vogel, einer von diesen schrägen Vögeln in der Bibel. Wohnte dort irgendwo am Euphratfluss und auch er hatte irgendwie Kenntnis von Gott. Aber es hat ihn nicht davon abgehalten, sich in Wahrsagerei zu betätigen, Kultendingen. Aber er war ein berühmter Guru, er war ein berühmter Wahrsager. Sogar bis nach Moab, über die ganze Wüste, ist ein ganz schönes Stück, ne, wenn man es anschaut. Bileam, er wird uns im Neuen Testament als schlechtes Beispiel hingestellt. Als einer, der uns eine Warnung sein soll. Bileam ist so einer, der geistlich begabt war, aber das war schon ziemlich alles. Geistliche Begabung ist nicht gleich geistliche Reife oder Charakter. Oder wenn einer geistlich begabt ist, heißt es noch lange nicht, dass einer ein guter Nachfolger ist von Jesus oder von Gott. Und es ist eine seltsame Geschichte hier. Aber es ist eine tolle Geschichte. Es ist eine witzige Geschichte. Aber gleichzeitig auch eine traurige Geschichte und eine Geschichte, die uns als Warnung dienen soll. Vers 7. Und die Ältesten von Moab und die Ältesten von Midian zogen hin mit dem Wahrsagerlohn in ihrer Hand. Und sie kamen zu Bileam und sagten ihm die Worte Balaks. Und er sagte zu ihnen, übernachtet hier diese Nacht und ich werde euch Antwort bringen, wie der Herr zu mir reden wird. Und die Obersten von Moab blieben bei Bileam. Und Gott kam zu Bileam und sprach, wer sind diese Männer bei dir? Bileam, was sollen die Heiden bei dir? Da hängst du mit den falschen Leuten rum. Was haben die hier zu suchen? Und Bileam sagte zu Gott, Balak, der Sohn Zippors, der König von Moab, hat sie zu mir gesandt. Siehe, das Volk, das aus Ägypten ausgezogen ist, bedeckt die Fläche des Landes. Komm jetzt, verfluche es mir. Vielleicht bin ich dann imstande, gegen es zu kämpfen und es zu vertreiben. Und Gott sprach zu Bileam, du sollst nicht mit ihnen gehen. Du sollst das Volk nicht verfluchen, denn es ist gesegnet. Gott gibt eine klare Antwort. Das Volk ist gesegnet und nicht der Bileam oder irgendein anderer Mensch könnte das ändern. Vers 13, und Bileam stand am nächsten Morgen auf und sagte zu den Obersten von Balak, geht wieder in euer Land. Denn der Herr hat sich geweigert, mir zu gestatten, mit euch zu gehen. Es klingt jetzt fast so, dass er sagt, naja, ich würde gern, aber der Herr erlaubt es mir nicht. Da sandte Balak noch einmal Oberste, mehr und angesehene als jene. Und sie kamen zu Bileam und sagten zu ihm, so spricht Balak, der Sohn Zippors, lass dich doch nicht abhalten, zu uns zu kommen. Denn sehr hoch will ich dich belohnen und alles, was du mir sagen wirst, will ich tun. So komm doch, verfluch mir dieses Volk. Schleimen sich ordentlich rein hier beim Bileam. Und Bileam antwortete und sagte zu den Knechten Balaks, wenn Balak mir sein Haus voller Silber und Gold gebe, könnte ich nicht den Befehl des Herrn meines Gottes übertreten, um etwas Kleines oder Großes zu tun? Das klingt hier recht geistlich, aber ich denke, da ist so eine unterschwellige Andeutung drin. Wenn man sagt, ja, wenn du mir ein Haus voll Silber und Gold gibst, ja, dann könnte ich nicht... Frage, die ich habe, warum befragt er den Herrn weiter hier im Vers 19? Und nun bleib doch auch hier diese Nacht und ich werde erkennen, was der Herr weiter zu mir reden wird. Wozu will er den Herrn noch weiter befragen? Hat doch schon klar gesagt, was sein Wille ist. Hatte Gott das klare Wort? Aber er versucht ihn trotzdem umzustimmen und sucht so nach einer Sondergenehmigung. Spielt weiter diese Gedanken in seinem Herzen. Haus voll Silber und Gold, das wäre schon was. Und er versucht Gott hier zu manipulieren. Und es ist auch unter Christen eine gängige Praxis, Gott zu manipulieren. Wahrscheinlich haben wir das selbst schon probiert, das eine oder andere Mal. Bereichen, wo Gott ganz klar gesprochen hat, in seinem Wort. Und es passt uns aber nicht. Und dann versuchen wir irgendwie unser Ding doch noch durchzukriegen. Den Weg, den wir gehen wollen, was wir tun wollen. Irgendwie versuchen es zu rechtfertigen. Ja, Herr, ja, ich weiß, ich soll keine Nicht-Christin heiraten. Da steht klar in deinem Wort, 2. Korinther, ich soll keine Beziehung eingehen mit einer Nicht-Christin. Aber guck mal, sie ist so lieb und sie ist so stubenrein und ist kein schlechter Mensch und guck mal, geht sogar in die Kirche. 2-3 Mal im Jahr. Hey. Vielleicht bekehrt sie sich ja noch. Versuchen sie irgendwie zu rechtfertigen. Oder ich weiß, dass Sex vor der Ehe nicht okay ist, aber nein, wir wollen ja sowieso heiraten. Und ich weiß, ich soll in Gemeinschaft sein mit anderen Christen, aber naja, ich habe halt viel zu tun und Herr hat zu mir gesprochen, es ist okay. Wir spielen solche Spielchen mit Gott und versuchen trotzdem unseren Willen durchzudrücken. Und es ist wirklich blöd, weil Gott sagt uns diese Dinge, weil er uns beschützen will, weil er es gut mit uns meint. Und wir denken, unsere Wege sind toll, unsere Ideen sind großartig. In Wirklichkeit sind unsere Wege voll Leid und Gott will uns beschützen hier. Unsere Wege entfremden uns nicht nur von Gott, sondern versauen auch unser Leben. Gottes Weg, das ist das Beste für uns. Und das ist der Segen, den er für uns hat. Und wenn wir es nur kapieren würden, wird vieles leichter machen. Manchmal denken wir auch, und ich denke, der Biliam hat wahrscheinlich was Ähnliches gedacht, wenn wir so denken, naja, wenn Gott nicht will, dass ich es tue, dann soll er mich aufhalten. Ich gehe in die Richtung und hat zwar in seinem Wort gesagt, dass es nicht sein, aber wenn es wirklich nicht sein Weg ist für mich, dann soll er mich doch aufhalten. Mir reicht sein Wort nicht, ich will es nochmal persönlich. So, Sonderoffenbarung, Blitz vom Himmel, Engel, der mir erscheint. Und ja, Biliam, ihm ist das fast passiert. Wir spielen so diese blöden Spielchen mit Gott. Herr, hier bin ich, ich gehe in meine Richtung, was ich will. Und wenn es hier nicht passt, dann halt mich doch auf. Aber wisst ihr was, Gott spielt das Spielchen nicht mit. Oft wird er uns nicht aufhalten von unserem rebellischen Weg und lässt uns unser Ding drehen. Aber dann wird es statt ein Weg des Segens, was sein Weg ist, wird es zu einem Weg des Gerichts und einem Weg der Züchtigung. Und wir machen Umwege in unserem Leben. Und so war das mit dem Biliam. Was war das Problem, das konkrete Problem von Biliam? Es war Habsucht. Er wollte das Geld haben. Kannte Gottes Wort, aber er hat diese Belohnung, diesen Reichtum, diese Ehre begehrt. Petrus schreibt uns im Neuen Testament, dass Biliam diesen Lohn der Ungerechtigkeit geliebt hat. 1. Timotheus schreibt, Kapitel 6, da heißt es, eine Wurzel allen Bösens ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Na, da haben wir es wieder. Ihren eigenen Weg gegangen und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt. War nicht etwas, was Gott getan hat, was sie selbst getan haben. Geldliebe. Wurzel von vielen Übel. Sagt hier nicht, dass Geld an sich schlecht ist, auch nicht, dass das Reichsein was Schlechtes ist. Aber Geldliebe, das ist schlecht. Wenn uns Geld so wichtig wird, wenn es uns wichtiger wird als Gott, dann wird es zu Götzendienst. Wenn wir käuflich werden als Christen und für Geld oder für materielle Dinge, für materiellen Gewinn Gott ungehorsam werden. Steuern hinterziehen. Kompromisse eingehen. Ah, wenn ich das nicht mache, dann verliere ich ja Geld. Geldliebe, wichtiger als Gott. Und hier haben wir den Bileam, der in seinem Herzen begehrt, diesen Reichtum, diese Ehre. Und in seinem Herzen plant er schon weiter und lüstet nach diesem Wahrsagerpreis. Und er will trotz seinen äußeren Worten, will er eigentlich Gott nicht wirklich gehorsam sein, sondern er versucht hier, Gott zu manipulieren, seinen Willen durchzudrücken. Im Vers 19 sagt, bleib doch diese Nacht und ich werde erkennen, was der Herr weiter mit mir reden wird. Ich frage ihn nochmal, vielleicht lässt er sich ja umstimmen. Vers 20, da kam Gott nachts zu Bileam und sprach zu ihm, wenn die Männer gekommen sind, um dich zu rufen, mach dich auf, geh mit ihnen. Aber nur das, was ich dir sagen werde, darfst du tun. Gott sagt, okay, dann geh doch deinen Weg. Ich weiß nicht, wie es euch geht bei diesen Versen, aber ich finde es beunruhigend. Geh doch diesen Weg. Das ist ein Weg, der ihn weiter in Versuchung führt und der ihm keine Segen bringt. Aber Bileam lässt nicht locker. Und Gott sagt, okay, ich werde dich nicht vergewaltigen. Ich werde dir nicht meinen Willen aufzwingen. Dann geh doch deinen Weg. Beunruhigt mich, dass wir den zweitbesten Weg wählen können. Und Gott lasst uns das. Zweitbesten Weg, vielleicht den zehntbesten Weg statt Gottes besten Weg. Wir können Umwege gehen als Christen. Aber wir werden uns nur selbst wehtun und diese wunderbaren Segnungen und die Dinge, die Gott eigentlich für uns vorhat, die werden wir versäumen. Und so können wir uns selbst das Leben schwer machen. Es ist irgendwie ein ehrfurchtgebietendes Ding. Dieser Freiwille, den Gott uns lässt, sehr uns zu respektieren. Wir können sogar den Weg in unser eigenes Verderben wählen, wenn wir wollen. Wenn wir Jesus ablehnen. Gott respektiert uns als Personen. Er respektiert uns als verantwortlich Handelnde. Und ich meine, da ist die Menschenwürde drin, dass Gott das tut. Aber es kann uns ganz schön in Probleme bringen, wenn wir störrisch sind. Wenn wir unseren Willen durchdrücken wollen, gegen das, wovon wir genau wissen, dass es nicht Gottes Weg ist. So sagt der Herr dem Bileam, sagt, ja, okay, mach dich auf, geh mit ihnen. Aber er warnt ihn nochmal, aber nur das, was ich dir sagen werde, darfst du tun. Vers 21, und Bileam machte sich am Morgen auf und sattelte seine Eselin und ging mit den Obersten von Moab. Da entbrannte der Zorn Gottes, dass er ging. Na, weil er seinen eigenen Willen durchziehen wollte, statt Gottes Herz zu hören in der Sache. Ist kein Widerspruch hier. Vers 22, und der Engel des Herrn stellte sich in den Weg, um ihn entgegenzutreten. Er aber ritt auf seiner Eselin und seine beiden Diener waren bei ihm. Und die Eselin sah den Engel des Herrn mit seinem gezückten Schwert in einer Hand auf dem Weg stehen und die Eselin wich vom Weg ab und ging auf dem Feld weiter. Und Bileam schlug die Eselin, um sie wieder auf den Weg zu lenken. Diese Eselin war geistlich fitter als der Bileam. Und wenn wir Eseln stur gegen Gott rebellieren, dann ist es so, dann verlieren wir unsere Sensibilität ihm gegenüber. Wenn wir bewusst in Sünde leben, gegen Gottes Willen, hören wir ihn plötzlich auch nicht mehr so, sehen wir ihn nicht mehr. Und es ist verrückt irgendwie, die ganze Schöpfung ehrt den Schöpfer. Sogar der Esel, der für uns ein Bild ist, für das Störrischste. Sturste Wesen. Aber die ganze Schöpfung respektiert Gott und ehrt den Schöpfer. Außer wir Menschen. Wir rebellieren gegen ihn. Vers 24, da trat der Engel des Herrn in einen Hohlweg zwischen den Weinbergen. Eine Mauer war auf der einen und eine Mauer auf der anderen Seite. Und die Eselin sah den Engel des Herrn und drückte sich an die Wand und drückte den Fuß Bileams an die Wand. Autsch! Und er schlug sie noch einmal. Da ging der Engel des Herrn noch einmal weiter und trat an eine enge Stelle, wo kein Weg war, um auszuweichen, weder zur rechten noch zur linken. Und als die Eselin den Engel des Herrn sah, legte sie sich hin unter Bileam. Da entbrannte der Zorn Bileams und er schlug die Eselin mit dem Stock. Vers 28, da öffnete der Herr den Mund der Eselin und sie sagte zu Bileam, was habe ich dir getan, dass du mich nun schon dreimal geschlagen hast? Das ist ein Wunder hier, die Eselin fängt an zu sprechen. Das ist ein Wunder. Ich finde es auch eine Ermutigung. Ich finde es eine Ermutigung, dass Gott hier einen Esel gebraucht. Da habe auch ich Hoffnung. Ermutig mich. Hier kann Gott auch uns gebrauchen, wenn er einen Esel gebrauchen kann. Aber das wirkliche Wunder hier finde ich eigentlich den nächsten Vers. Das wirkliche Wunder ist, dass der Bileam einfach antwortet. Ja. Versetzt euch mal in die Situation. Es ist wirklich ein schräger Vogel, der Bileam. Stell dir vor, du reitest auf deiner Eselin und plötzlich fängt die an, mit dir zu reden. Was denn, wie würden wir reagieren? Bileam war so wütend, dass er anfängt, mit ihr zu streiten und mit ihr zu argumentieren. Antwortet einfach drauf. Ich finde es auch witzig, dass die Argumente von der Eselin viel rationaler sind als die Argumente von Bileam. Lest es mal, ist eine super Geschichte hier. Bileam sagte zu der Eselin, weil du Spott mit mir getrieben hast, hätte ich doch ein Schwert in meiner Hand, gewiss, ich hätte dich jetzt erschlagen. Und die Eselin sagte zu Bileam, bin ich nicht deine Eselin, auf der du geritten bist von jeher bis zum heutigen Tag? War es je meine Gewohnheit, dir so etwas zu tun? Und er sagte, nein. Da enthüllte der Herr die Augen Bileams und er sah den Engel des Herrn mit seinem gezückten Schwert in seiner Hand auf dem Weg stehen. Und er neigte sich und fiel nieder auf sein Angesicht. Und der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum hast du deine Eselin nun schon dreimal geschlagen? Siehe, ich selbst bin ausgegangen, um dir entgegenzutreten, denn der Weg stürzt sich ins Verderben vor mir. Seht, der Herr ist ihm entgegengetreten, um ihn zu beschützen, weil der Weg führt dich ins Verderben. Und wir wissen, Bileam ist umgekommen auf diesem seinem Weg. Ich glaube, es wäre sogar besser gewesen, wenn ihn der Engel des Herrn erschlagen hätte und ihn vor seiner Sünde bewahrt hätte. Bileam ist so ein Mann, wir wissen nicht genau, wo er die Ewigkeit verbringen wird. Aber ich denke, wir haben Grund, uns Sorgen zu machen. 32. Und der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum hast du deine Eselin nur schon dreimal geschlagen? Siehe, ich selbst bin ausgegangen, um dir entgegenzutreten, denn dein Weg stürzt sich ins Verderben vor mir. Und die Eselin sah mich und wich vor mir aus, nun schon dreimal. Wenn sie nicht vor mir ausgewichen wäre, dann hätte ich dich jetzt auch erschlagen, sie aber am Leben gelassen. Und Bileam sagte zu dem Engel des Herrn, ich habe gesündigt, denn ich habe nicht erkannt, dass du mir auf dem Weg entgegentratest. Und nun, wenn es böse ist in deinen Augen, dann will ich umkehren. Und der Engel des Herrn sprach zu Bileam, geh mit den Männern, aber nur das, was ich dir sagen werde, sollst du reden. Wieder Bileam, glaube ich, obwohl er die Worte sagt, ja, ich habe gesündigt, ich habe nicht erkannt, wenn es böse ist in deinen Augen, will ich umkehren. Was heißt, wenn es böse ist? Was will er noch mehr? Gott hat ganz klar gesprochen, Engel des Herrn versperrt ihm mit dem Schwert in der Hand den Weg und er schnallt es noch immer nicht. Hey, es ist vielleicht doch nicht so richtig. Aber der Bileam wollte noch immer nicht loslassen hier. Und der Engel des Herrn sprach zu Bileam, geh mit den Männern, aber nur das, was ich dir sagen werde, sollst du reden. Und Bileam zog mit den Obersten des Balak. Und als Balak hörte, dass Bileam gekommen sei, ging er aus ihm entgegen nach der Stadt Moabs an der Grenze des Arnon, das ist ein Fluss, der an der äußersten Grenze fließt. Und Balak sagte zu Bileam, habe ich nicht dringend zu dir gesandt, um dich zu rufen? Warum bist du nicht zu mir gekommen? Für wahr kann ich dich nicht belohnen? Und Bileam sagte zu Balak, siehe, ich bin zu dir gekommen. Ob ich aber jetzt wirklich irgendetwas reden kann, das Wort, das Gott mir in den Mund legt, das werde ich reden. Irgendwie hatte der schon das Gefühl gehabt, dass es nicht ganz so gut läuft, der Bileam. Dann hat sie gedacht, ah, wenn ich jetzt was Schlechtes verkündigen muss, dann sage ich lieber, hey Balak, wenn ich dir was Schlechtes verkündigen muss, dann ist das die Schuld vom Herrn, nicht von mir. Na, lest die Verse. Ob ich wirklich irgendwas reden kann? Das Wort, das der Herr mir in den Mund legt, das werde ich reden. Na, wenn es nicht klappt, dann, wenn der König wütend auf mich wird, König wäre nicht wütend auf mich, okay? Ist der Herr dann. Er ist schuld. Und Bileam ging mit Balak und sie kamen nach Kirjat Husot. Und Balak opferte Rinder und Schafe und schickte davon an Bileam und an die Obersten, die bei ihm waren. Ich frage mich, wem er geopfert hat. Wahrscheinlich seinem Götzen. Wahrscheinlich dem Baal. Kompromiss. Bileam hätte nicht essen sollen. Hat hier eigentlich Gemeinschaft mit den Götzen. Vers 41. Und es geschah am nächsten Morgen. Dann nahm Balak den Bileam und führte ihn hinaus auf die Höhen des Baal. Und er sah von dort aus den äußersten Teil des Volkes Israel. Und Bileam sagte zu Balak, baue mir hier 7 Altäre und stelle mir hier 7 Stiere bereit und 7 Widder. Und Balak tat, wie Bileam gesagt hatte, und Balak und Bileam opferten einen Jungstier und einen Widder auf jeden Altar. Und Bileam sagte zu Balak, stelle dich neben dein Brandopfer, ich aber will hingehen, vielleicht wird der Herr mir entgegenkommen, und was er mir sehen lassen wird, was er mich sehen lassen wird, das werde ich dir berichten. Und er ging hin auf eine kahle Höhe. Und Gott kam dem Bileam entgegen, und er sagte zu ihm, die 7 Altäre habe ich hergerichtet und auf jedem Altar einen Jungstier und einen Widder geopfert. Warum sagt er das? Hat er ein schlechtes Gewissen? Vielleicht hat er zu Recht Weisung erwartet und will den Herrn milde stimmen und sagt, hey, guck mal, das sind meine Opfer, habt ihr 7 Opfer dargebracht. Das ist oft, was Menschen tun. Leben in Ungehorsam gegen Gott. Aber hey, ich spende für einen guten Zweck. Und ich gehe jede Woche in die Kirche. Versuchen ihn irgendwie umzustimmen. Geschäft zu machen mit ihm. Diesen Ungehorsam auszugleichen. Das ist natürlich Schwachsinn. Funktioniert natürlich nicht. 1. Samuel im Kapitel 15 sagt der Prophet Samuel zu Saul, der dem Herrn nicht gehorsam war und das dann schön geistlich rechtfertigen wollte. Ja, da habe ich fürs Opfer verschont diese Schafe und diese Dinge, die vernichten hätten sollen. Und Samuel sprach, hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Sie gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Gott will unseren Gehorsam. Gott will unser Herz. Nicht, dass wir ihn versuchen zu beschwichtigen. Er will, dass wir umkehren, dass wir unser Leben in Ordnung bringen. Vers 5. Und der Herr legte ein Wort in den Mund Bileams und sprach, kehre zu Balak zurück, und so sollst du reden. Und er kehrte zu ihm zurück, und siehe, er stand neben einem Brandopfer und alle Obersten von Moab. Da begann er seinen Spruch und sprach, aus Aram hat Balak mich hergeführt, von den Bergen des Ostens der Könige von Moab. Komm, verfluche mir Jakob, ja komm und verwünsche Israel. Wie soll ich verfluchen, wenn Gott nicht verflucht? Und wie verwünschen, wen der Herr nicht verwünscht hat? Denn vom Gipfel der Felsen sehe ich es und von den Höhen herab schaue ich es. Siehe, ein Volk, das abgesondert wohnt und sich nicht zu den Nationen rechnet. Wer könnte zählen den Staub Jakobs und die Zahl nach dem 4. Teil Israels? Gott hat diese Verheißung an Abraham erfüllt, wo er gesagt hat, ich werde dich zahlreicher machen. Zahlreich wie der Sand am Meer. Meine Seele sterbe den Tod der Aufrichtigen und mein Ende sei gleich dem ihren. Bileam war einer von denen, der den Tod eines Gerechten sterben wollte, aber der kein gerechtes Leben leben wollte. Da ist ein gewisser Widerspruch drin. Das gehört eigentlich zusammen. Aber Israel ist gesegnet. Und er kann nicht fluchen. Er kann nicht fluchen. Erinnert euch dran, was der Bileam gesehen hat, als er vom Berg hinuntergeschaut hat auf das Volk Israel. Erinnert euch noch dran, wie die Stämme Israels gelagert sind um das Heiligtum herum in Form eines Kreuzes. Bileam, wo er hinuntergesehen hat auf diese Ebene, hat ein Riesenkreuz gesehen. Das ist, wovon das auch spricht. Jesus hält diesen Fluch unserer Schuld fern von uns. Er hat unsere Schuld getragen. Er hat unsere Schuld weggetan. Die Bibel sagt uns, dass wir jetzt umkleidet sind mit seiner Gerechtigkeit. Galaterbrief 3, Vers 13, da heißt es, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und deswegen, weil Jesus ein Fluch für uns geworden ist, heißt es im Römerbrief im Kapitel 1, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keinen Fluch mehr. Israel, aber auch wir als Gemeinde Gottes, als Kinder Gottes, wir sind gesegnet. Wir sind bewahrt von ihm. Und wir sind auch auserwählt und abgesondert. Oder wir sollen abgesondert sein. Auserwählung ist in der Bibel immer zu etwas. Nicht nur von etwas herausgenommen, sondern zu etwas auserwählt. Das ist, was der Herr hier über Israel sagt. Und die große Versuchung war natürlich immer für Israel, dass sie sein wollten wie die anderen Nationen um sie herum. Das ist auch die Versuchung für die Christen. Wir wollen sein wie die Welt oder Gemeinden. Wir wollen uns der Welt angleichen. Vers 11. Da sagte Balak zu Bileam, was hast du mir da angetan? Meine Feinde zu verfluchen habe ich dich holen lassen und siehe, du hast sie sogar noch gesegnet. Und er antwortete und sagte, muss ich nicht darauf achten, das zu reden, was der Herr in meinem Mund legt? Herr ist schuld wieder. Und Balak sagte zu ihm, komm doch mit mir an eine andere Stelle, von wo aus du es sehen kannst. Nur den äußersten Teil von ihm wirst du sehen und du wirst es nicht ganz sehen. Und verfluche es mir von dort aus. Wechsel deine Perspektive.
Versucht wieder Gott herum zu dirigieren. Ne? Vielleicht ändert ja Gott seine Meinung, wenn wir es vom anderen Berg versuchen. Wir haben was anderes.
Und er nahm ihn mit zu dem Feld der Späher auf den Gipfel des Pisga und er baute 7 Altäre und opferte einen Jungstier und einen Widder auf jedem Altar. Und er sagte zu Balak, stell dich hier neben dein Brandopfer und ich will dort dem Herrn begegnen. Und der Herr kam dem Bileam entgegen und legte ein Wort in seinen Mund und sprach, kehre zu Balak zurück und so sollst du reden. Und er kam zu ihm und siehe, er stand neben seinem Brandopfer und die Obersten von Moab bei ihm. Und Balak sagte zu ihm, was hat der Herr geredet? Da begann er seinen Spruch und sprach, steh auf, Balak, und höre. Horche auf mich, Sohn des Zippor. Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge, noch der Sohn eines Menschen, dass er bereue. Sollte er gesprochen haben und es nicht tun und geredet haben und es nicht aufrechterhalten? Gott steht absolut zu seinem Wort. Muss ihn dann nochmal befragen. Versuchen zu manipulieren. Gott steht zu seinem Wort. Absolut verlässlich. Siehe, zu segnen habe ich empfangen. Er hat gesegnet und ich kann es nicht wenden. Wenn Gottes Wort gilt, dann können wir darum dirigieren. Vers 21. Er erblickt kein Unrecht in Jakob und sieht kein Verderben in Israel. Der Herr, sein Gott, ist mit ihm und Königsjubel ist in ihm. Wieder Gott sieht uns durch das Kreuz und er sieht in uns kein Unrecht, weil wir bekleidet sind mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Vers 22. Gott ist es, der es geführt. Es hat Kraft wie die Hörner eines Büffels. Denn es gibt keine Zauberei gegen Jakob und keine Wahrsagerei gegen Israel. Jetzt wird zu Jakob und zu Israel gesagt, was hat Gott gewirkt? Und siehe ein Volk, wie eine Löwin steht es auf, wie ein Löwe erhebt es sich. Es legt sich nicht nieder, bis die Beute verzehrt und das Blut der Erschlagenen getrunken hat. Israel ist ein starkes Volk wegen der Treue des Herrn. Deswegen werden sie siegreich sein. Römerbrief, Kapitel 8, Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, dann wer gegen uns? Da sagte Balak zu Bileam, willst du schon nicht fluchen, dann sollst du auch nicht segnen. War frustriert. Und Bileam antwortete und sagte zu Balak,
Habe ich nicht zu dir geredet und gesagt, alles, was der Herr reden wird, das werde ich tun? Und Balak sagte zu Bileam, komm doch, ich will dich an eine andere Stelle mitnehmen. Hat nicht aufgegeben. Vielleicht wird es in den Augen Gottes recht sein, dass du es mir von dort aus verfluchst. Und Balak nahm den Bileam mit auf den Gipfel des Peor, der hinunterblickt auf die Fläche der Wildnis. Und Bileam sagte zu Balak, baue mir hier 7 Altäre und stelle mir hier 7 Jungstiere und 7 Widder bereit. Und Balak tat, wie Bileam gesagt hatte. Und er opferte einen Jungstier und einen Widder auf jedem Altar. Und als Bileam sah, dass es gut war, in den Augen des Herrn Israel zu segnen, ging er nicht wie die anderen Male auf Wahrsagerei aus, sondern richtete sein Gesicht zur Wüste hin. Und Bileam erhob seine Augen und sah Israel gelagert nach seinen Stämmen, das Kreuz wieder, und der Geist Gottes kam über ihn. Und er begann seinen Spruch. Diesmal gibt es auf, einen Fluch, es zu versuchen, Israel mit einem Fluch zu beschwören, und er lässt einfach den Herrn reden. Er begann seinen Spruch und sprach, es spricht Bileam, der Sohn Beors, und es spricht der Mann mit geöffnetem Auge, es spricht der, die Worte Gottes hört, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der niederfällt mit enthüllten Augen. Wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnung in Israel. Wie Täler breiten sie sich aus, wie Gärten am Strom, wie Aloebäume, die der Herr gepflanzt hat, wie Zedern an den Wassern. Wasser rinnt aus seinen Eimern und seine Saat steht in reichlichen Wassern, und sein König wird höher werden als Agag, und sein Königreich wird erhaben sein. Gott hat ihn aus Ägypten herausgeführt. Er hat Kraft wie die Hörner des Büffels. Er wird die Nationen seine Gegner fressen und ihre Gebeine zermalmen, mit seinen Pfeilen sie durchbohren. Er duckt sich, er legt sich nieder wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufstören? Die dich segnen, sind gesegnet, und die dich verfluchen, sind verflucht. Dann brannte der Zorn Balaks gegen Bileam, und er schlug seine Hände zusammen. Und Balak sagte zu Bileam, meine Feinde zu verfluchen, habe ich dich gerufen, und siehe, du hast dich sogar gesegnet. Jetzt bereits 3-mal. Es war kein zufriedener Arbeitgeber, der Balak. Vers 12, und nun flieh an deinen Ort. Ich hatte gesagt, ich wolle dich hoch belohnen. Siehe, der Herr hat dir den Lohn verwehrt. Und Bileam sagte zu Balak, habe ich nicht schon zu deinen Boten, die zu mir gesandt sind, die du zu mir gesandt hast, geredet und gesagt, wenn Balak mir sein Haus voll Silber und Gold gebe, so wäre ich nicht imstande, den Befehl des Herrn zu übertreten, um aus meinem eigenen Herzen etwas zu tun, Gutes oder Böses. Nur was der Herr so reden wird, das werde ich reden. Und nun siehe, ich gehe zu meinem Volk. Komm, ich will dir verkündigen, was dieses Volk deinem Volk antun wird am Ende der Tage. Und er begann seinen Spruch und sprach, es spricht Bileam, der Sohn Beors, und es spricht der Mann mit geöffnetem Auge. Es spricht, der die Worte Gottes hört, der die Erkenntnis des Höchsten besitzt, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der da liegt mit enthüllten Augen. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob, und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs und zerschmettert alle Söhne Seths. Und Edom wird sein Besitz und Seir wird der Besitz seiner Feinde, und Israel wird Mächtiges tun. Vielleicht prophezeit er hier über den König David, der diese Völker erobern wird, aber ich denke mir, es ist sicher auch eine Prophetie über den Messias, über Jesus, dieser König, dieser Herrscher, Zepter, Stern, spricht davon, wird herrschen über diese Völker. Und er prophezeit auch um die umliegenden Völker. Und Edom wird sein Besitz und Seir wird sein Besitz, seine Feinde, und Israel wird Mächtiges tun. Und einer aus Jakob wird herrschen, und er wird den Überrest aus der Stadt verloren gehen lassen. Und er sah Amalek und begann seinen Spruch und sprach, die erste der Nationen war Amalek, aber sein Ende führt zum Untergang. Das waren die ersten, die Israeliten beim Auszug aus Ägypten angegriffen haben. Vers 21. Und er sah die Keniter und begann seinen Spruch und sprach, fest ist dein Wohnsitz und auf den Felsen gesetzt ist dein Nest. Jedoch ist kein der Verwüstung verfallen. Wie lange noch? Da führt Assur dich gefangen weg. Und er begann seinen Spruch und sprach, wehe! Wer wird am Leben bleiben, wenn Gott das eintreten lässt? Und Schiffe kommen von der Küste von Kittim und demütigen Assur und demütigen Eber, aber auch das führt zum Untergang. Und Bileam machte sich auf, ging weg und kehrte an seinen Ort zurück, und auch Balak ging seines Weges. Im Neuen Testament wird Bileam an drei Stellen erwähnt. Im 2. Petrusbrief im Kapitel 2, da spricht der Petrus von dem Weg Bileams. Und das war der Weg der Habgier. Der Weg der Habsucht, der Geldgier. Und Petrus verwendet diesen Vergleich für falsche Lehrer, die wie der Bileam käuflich sind und die sich bereichern wollen durch ihren Dienst. In Judas 11, Judasbrief, Vers 11, gibt es keinen Kapitel, nur eines. Da spricht Judas von dem Irrtum Bileams. Was war der Irrtum Bileams? Dass es keine Konsequenz gibt für seine Sünde. Dass es okay ist, gegen Gott sein Ding durchzudrücken. Und es war ein Irrtum. Nein. Der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt uns die Bibel. Und wir wissen, Bileam ist so geendet, dass er getötet wurde mit dem Schwert. Gemeinsam mit den Midianitern, als die Israeliten das verheißene Land einnahmen. Sein Ungehorsam gegen Gott hat ihn wirklich ins Verderben geführt. Letzte Stelle, wo wir Bileam sehen im Neuen Testament, ist die Offenbarung im Kapitel 2, Vers 14. Spricht er davon denen, die die Lehre Bileams festhalten, der dem Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Also die Geschichte, die wir hier gesehen haben, die hat eine Fortsetzung. Bileam war sauer. Bileam war deprimiert. Der wollte seinen Lohn nicht aufgeben. Hat noch immer dran festgehalten. Und er wusste, Gott erlaubt ihm nicht, einen Fluch über das Volk zu bringen. Da war das Kreuz. Aber er wusste, die Stärke der Beziehung, aber die Stärke des Volkes war in ihre Beziehung mit ihrem Gott. Diese Abgesondertheit, diese Heiligkeit. Und das gilt auch für uns. Wir sind stark, wenn wir heilig leben, wenn wir abgesondert leben, in enger Beziehung für den Herrn, wenn wir ihm hingegeben sind. Wo wir sündigen, da wird diese Beziehung zerstört und da werden wir unsensibel dem Herrn gegenüber und schwach geistlich. Also Bileam wusste, das Volk, das kann selbst Fluch über sich bringen, durch ihre eigene Sünde, durch ihre Rebellion oder wenn sie Götzendienst nachlaufen. Der Lohn der Sünde ist der Tod, hat immer negative Konsequenzen. Und wenn Gott sie nicht verfluchen wird, dann wird er sie, zumindest wenn sie rebellieren, wird er sie züchtigen, wenn sie sich von ihm abwenden. Bileam hat also folgenden Rat dem Balak gegeben. Wie gesagt, ich kann das Volk nicht verfluchen, aber du kannst das Volk dazu bringen, dass sie sich selbst verfluchen, indem du das Volk verführst, gegen Gott zu rebellieren. Versuch sie doch. Versuch sie in der Lust ihres Fleisches. Ja, Balak, weißt du, was du machst? Fang die ganzen schönen Mädels zusammen von Midian und Moab und die sollen dann hingehen und die jüdischen Männer anlachen. Hallo. Hey, komm mit zu unserem Gottesdienst. Hey, wir beten unsere Götter an, indem wir Sex haben miteinander. Komm mit. Es war ein Teil der Anbetung ihres Fruchtbarkeitsgottes von Baal. Diese unmoralischen Sexualpraktiken. Wir hatten dort im Tempel, hatten sie weibliche und auch männliche Tempelprostituierte. Und sie haben ihren Götzen angebetet durch Unzucht und Hurerei. Hatten Sex dort im Tempel, haben ihre Kinder geopfert, die dann geboren wurden durch diese Praktiken. Also diese moabitischen und midianitischen Mädels, die kommen da zu den Israeliten und sagen, hey komm, wir haben eine Sexparty für unseren Gott. Und die so, okay. Und wurden verführt. Und Gott hat Züchtigung über sein Volk gebracht. Schnell noch, im Kapitel 25. Und Israel blieb in Schittim. Das ist ein interessanter Name in Englisch. Aber es war eine bescheuerte Situation. Israel blieb in Schittim. Und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern Moabs. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Und das Volk aß und warf sich nieder vor ihren Göttern. Und Israel hängte sich an den Baal Peor. Das waren diese Götter, die haben Ehebruch und Unzucht sanktioniert. Weil wir haben gesagt, diese Götzen, die wir schnitzen, sind dazu da, um unseren Lebensstil zu legitimieren. Na, die wollten da ihre Lüste ausleben und haben gesagt, na, unser Gott verlangt es, dass wir ihn so anbeten. Und die israelitischen Männer haben gesagt, hey, klasse, wir mögen eure Götter. Und haben sich an den Baal gehängt. Vers 3, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Und der Herr sprach zu Mose, nimm alle Häupter des Volkes, die Leiter, die das Volk hier verführt haben, die es angeleitet haben, die es zugelassen haben, die ihre Verantwortung nicht wahrgenommen haben. Nehmt alle Häupter des Volkes und hängt sie dem Herrn auf vor der Sonne, damit die Glut des Zornes des Herrn sich von Israel abwende. Wow. Hat die Leiter hinrichten lassen, die das Volk verführt haben oder zumindest ihre Verantwortung nicht wahrgenommen haben. Es war eine ernste Sache. Zur Abschreckung. Gott war nicht gewillt, diese offene Sünde unter den Teppich zu kehren, sondern er ist offen damit umgegangen, damit nicht andere angesteckt werden. Vers 5, und Mose sagte zu den Richtern Israels, erschlagt sie, jeder seine Leute, die sich an den Baal Peor gehängt haben. Und jetzt passiert was Ungeheuerliches. Während hier Blut fließt und Menschen zur Verantwortung gezogen werden für ihre Ungetreue dem Herrn gegenüber und die Leute weinen und jammern vor dem Heiligtum. Vers 6. Und siehe, ein Mann von den Söhnen Israel kam und brachte eine Midianiterin zu seinen Brüdern vor den Augen Moses und vor den Augen der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, als diese am Eingang des Zeltes der Begegnung weinten. Wir lesen später, dass dieser israelitische Mann ein Leiter war im Volk Israel und dass diese Midianiterin eine Tochter war eines midianitischen Fürsten. Und sie kommen dort mitten ins Heiligtum. Dort, wo Mose und das Volk weinen und kommen geradewegs in das Zelt. Und er hat vielleicht gesagt, hier, das war eine tolle Party bei euch dort im Tempel. Hey, komm, lass uns noch ein bisschen unseren Gott anbeten. Und sie gehen dort direkt ins Heiligtum hinein und treiben dort Unzucht. Zelt der Begegnung. Wahnsinn. Vers 7, und als der Priester Pinhas, der Sohn Eleasars, des Sohnes Aarons, der Enkel von Aaron, des Priesters das sah, stand er aus der Mitte der Gemeinde auf und nahm einen Speer in seine Hand. Und er ging dem israelitischen Mann nach in das Innere des Zeltes und durchbohrte die beiden, den israelitischen Mann und die Frau, durch ihren Unterleib. Da wurde die Plage von den Söhnen Israel zurückgehalten und die Zahl der an der Plage Gestorbenen war 24.000. Es war, wie der Herr sie gezüchtigt hat durch eine Plage. Und der Herr redete zu Mose und sprach, der Priester Pinhas, der Sohn Eleasars, des Sohnes Aarons, des Priesters hat meinen Zorn von den Söhnen Israel abgewendet, indem er in meinem Eifer mitten unter ihnen geeifert hat. So habe ich die Söhne Israel in meinem Eifer nicht vernichtet. Darum, sprich, siehe, ich gebe ihm meinen Bund des Friedens. Und ihm und seinen Nachkommen nach ihm wird ein Bund ewigen Priestertums zuteil werden, weil er für seinen Gott geeifert und die Söhne Israel für die Söhne Israel Sündung erwirkt hat. War gesegnet. Nicht nur wurde das Volk gesegnet durch seine Tat, weil er Reinheit geschaffen hat, klaren Tisch gemacht hat hier, auch er wurde gesegnet. Mit Frieden. Ich werde ihn segnen, sagt der Herr. Weil er ein Herz hat für mich, weil er um Reinheit besorgt ist und hat ihn gesegnet mit Frieden und mit diesem priesterlichen Dienst, den er ausüben durfte. In diesem Wort heilig steckt das Wort Heil drin. Wenn wir heilig leben, dann werden wir ein heiles Leben führen, dann werden wir gesegnet sein. So war Pinhas gesegnet. Vers 13, und ihm und seinen Nachkommen nach ihm wird ein Bund ewigen Priestertum zuteil werden. Nee, haben wir schon gelesen, Vers 14, und der Name des getöteten israelitischen Mannes, der mit der Midianiterin getötet wurde, war Simri, Sohn des Salu, der Fürst eines Vaterhauses der Simeoniter. Und der Name der getöteten midianitischen Frau war Cosby. Gibt es eine Fernsehserie, ne? Name der getöteten midianitischen Frau war Cosby, Tochter des Zur. Er war Stammhaupt eines Vaterhauses unter den Midianitern. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Bedrängt die Midianiter und schlagt sie, denn sie haben euch bedrängt durch ihre List, womit sie euch überlistet haben in der Sache des Peor und in der Sache der Cosby, der Tochter eines Fürsten von Midian, ihrer Schwester, die am Tag der Plage wegen des Peors erschlagen wurde. Also schlagt die Midianiter, schafft dieses Krebsgeschwür raus aus eurer Mitte, bevor der ganze Leib infiziert wird. Gott will, dass wir uns rein und heilig bewahren. Als Einzelne, aber auch als Gemeinde. Sagt, Sünde ist wie ein Sauerteig, der um sich greift. Sollen wir nicht zulassen. Und für uns, wir sind gesegnet. Gott wird uns nicht, wenn wir auf Jesus vertrauen, wird er uns nicht fluchen. Wird er uns nicht strafen. Jesus ist für uns zum Fluch geworden. Er war derjenige, der wie diese Leiter Israels an dem Pfahl, an dem Kreuz gehangen ist. Er war derjenige, der durchbohrt wurde mit dem Speer. Er ist zu dieser Sünde für uns geworden am Kreuz. Hat unsere Schuld getragen, damit wir frei ausgehen können. Nicht die Konsequenz unserer Sünde. Das heißt, Gottes Gericht über unsere Sünde tragen müssen. Aber trotzdem hat jede Sünde in sich eine negative Konsequenz. Okay, wenn wir Jesus vertrauen, wir werden gerettet werden. Aber trotzdem hat jede Sünde in sich einen Samen für eine negative Folge. Und davor will unser Herr beschützen. Deswegen haben wir ein gutes Vorbild in Pinhas. Wie wir ein schlechtes Vorbild in dem Bileam hatten, so gibt Gott uns auch ein gutes Vorbild hier in diesem Kapitel in Pinhas. Mach's wieder, Pinhas. Diese Sünde, diesen Schrott in deinem Leben, in deiner Familie, in deinem Zuhause. Bring's um. Durchbohr das Zeug. Durchbohr den Fernseher, wenn die Unzucht da in dein Zimmer reinkommt. Oder diese Videos, schmeiß sie raus, die Ehebruch zeigen. Mach einen Filter rein ins Internet. Denk besonders ein Wort an die Väter, an die Eltern. Reinigt euer Haus. Allem Schrott. Und es wird ein Segen sein. Schaut hier, was Gott dem Pinhas hier verheißt. Es wird ein Segen sein für ihn und für seine Kinder. Es ist ein Segen, wenn wir dem Herrn nachfolgen. Da ist die geistliche Kraft, da ist die geistliche Stärke. Das war das Geheimnis des Erfolgs von Israel. Wenn sie Götzendienst betrieben haben, sich vom Herrn abgewandt haben, haben sie Probleme bekommen. Hat sich heute nicht geändert. Am besten geht es uns, am sichersten geht es uns, wenn wir einfach das tun, was Gott sagt. Wir sagen, okay Gott, du sagst uns das, weil du uns lieb hast, nicht um uns irgendeinen Trip aufzuerlegen, um uns das Leben schwer zu machen, sondern weil du es gut mit uns meinst. Wir wollen nicht so blöd sein wie der Bileam. Wir versuchen, unseren Weg einzureden und trotzdem weiterzurennen gegen das, was du uns sagst. Umwege machen in unserem Leben und ja, selbst Leid, Schwierigkeiten über uns zu bringen. Lasst uns weise sein. Sagen, Herr, wir gehen deinen Weg, den besten Weg. Und wir wollen reinen Tisch machen. Das ist der Weg zum Segen. Lass uns beten. Vater, danke für dein Wort. Danke für die Warnungen, die guten, aber auch für die schlechten Vorbilder, die du uns in der Schrift gegeben hast. Und ich bitte dich, dass wir lernen davon. Ja, danke, dass wir 4 Kapitel geschafft haben heute. Das ist auch ein Wunder. Und ich danke dir, dass du uns gebrauchen willst, Herr. Danke, Jesus, dass du am Kreuz den Fluch für uns getragen hast, sodass wir in dieser freien Beziehung leben können mit dir. Und aus deiner Kraft heraus Nein sagen dürfen, auch zu diesen Dingen, die uns zerstören in unserem Leben und die uns das Leben versauen. Halt uns da bei dir, darum bitten wir. In Jesu Namen. Amen.